Bhagavad Gita lesen. Das ist der 9. Kapitel von Bhagavad Gita, Vers 21. Danach werde ich ein bisschen drüber sprechen.
21.
Vorher. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Tetam bhuktva svargalokam vishalam kshine punya matyalokam vishanti evam trai dharma manu prapana gata gatam kama kama labante. Wenn sie auf diese Weise unermessliche himmlische Sinnenfreuden genossen haben und die Ergebnisse ihrer frommen Handlungen erschöpft sind, kehren sie zurück zu diesem Planeten des Todes. So erlangen diejenigen, die nach Sinnengenuss streben, indem sie die Prinzipien der drei Veden befolgen, nur wiederholte Geburten und Tode. Bitte? 9,21. Ja. Was mich an diesem Vers so inspiriert, ist, wie praktisch Krishna diese Weisheiten an uns weitergibt, seine Lehren. Krishnas Lehren sind ziemlich praktisch. Wenn man zum ersten Mal Bhagavad Gita in der Hand nimmt oder wenn man sehr neu ist in spirituelle Praktiken, dann am Anfang kapiert man nicht viel, aber wenn man wirklich ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man, wie alles wirklich einen Sinn ergibt. Wie zum Beispiel hier Krishna erklärt, wenn man so gewisse fromme Tätigkeiten erfüllt hat, gemacht hat, dann kommt man in den Himmel. Das kennt man von vielen Religionen. Aber wenn die Ergebnisse von diesen frommen Tätigkeiten erschöpft sind, wenn man so gewisse Menge genossen hat in den Himmel, dann fällt man wieder herunter von da, wo man ist. Ich denke, jeder kann damit richtig gut was anfangen. Ich habe irgendwie 100 Euro auf dem Konto und wenn ich das aufbrauche, dann ist es irgendwann mal zu Ende, dann stehe ich bei Null. So praktisch ist dieses Universum auch arrangiert. Ist alles genauso arrangiert. Wenn man so gewisse Menge fromme Tätigkeiten ausgeführt hat, so Punya, sagt man in Indien, wenn man so gewisse Punya hat, dann kann man die Ergebnisse genießen. Und wenn es aufgebraucht ist, ist es vorbei. So ist das Gesetz des Karma. Deswegen viele Hindus gehen zum Ganga, weil sie ihre Punya und Papa ausgleichen wollen. Papa heißt Sünde. So viele fromme Tätigkeiten habe ich gemacht, so viele Sünden habe ich begangen. So, es gleicht sich irgendwo aus. Und die versuchen immer so einen ausgeglichenen Zustand zu haben. Die gehen zum Ganga baden, damit die Punya weggeht und noch mehr Papa weggeht und viel Punya da bleibt. Damit sie am Ende des Lebens, wenn man alles zusammenrechnet, dass man in den Himmel kommt. Weil so eine Abrechnung. So ein Abrechnungssystem. So. Wir lesen kurz die Erläuterung von Srila Prabhupada. Jemand, der zu den höheren Planetensystemen erhoben wird, genießt eine längere Lebensdauer und bessere Möglichkeiten zum Sinnengenuss. Doch ist es ihm nicht gestattet, dort für immer zu bleiben. Er wird wieder zur Erde zurückgeschickt, wenn die Früchte seiner frommen Werke aufgezehrt sind. Wenn jemand nicht die Vollkommenheit des Wissens erlangt, auf die das Vedanta Sutra hinweist, Janmatyasya Yataha, oder mit anderen Worten, wenn es ihm nicht gelingt, Krishna, die Ursache aller Ursachen, zu verstehen, verfehlt er das höchste Ziel des Lebens und somit den Prozess unterworfen, zu den höheren Planeten erhoben zu werden und dann wieder herabzukommen, als säße er auf einem Riesenrad, das sich immer wieder auf und ab bewegt. Anstatt also zur spirituellen Welt erhoben zu werden, von der es nicht mehr möglich ist, herabzufallen, bewegt man sich einfach im Kreislauf von Geburt und Tod durch die höheren und niederen Planetensysteme. Man sollte lieber die spirituelle Welt anstreben, um sich dort eines ewigen Lebens volle Glückseligkeit und Wissen zu erfreuen und niemals wieder zu diesem leidvollen materiellen Dasein zurückzukehren. Om Agyana Timiran Vasya Agyana Jala Shalakaya Chakshurum Letam Jiva Tasmai Shri Guru Vima Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Putale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitiname Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dejatarine Panchakal Patrubhyasya Kripa Sindhubhyo Charpatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo He Krishna Karuna Sindhu Dina Vandu Bharatpate Gopesha Vikra Kantara Rara Kanta Namasute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vindavanishwari Vishwavansu Devi Pranamami Hare Kriya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shri Vasari Gaura Bhaktivedanta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ich lese nochmal den Vers. Wenn Sie auf diese Weise unermessliche himmlische Sinnenfreuden genossen haben und die Ergebnisse Ihrer frommen Handlungen erschöpft sind, kehren Sie zurück zu diesem Planeten des Todes. So erlangen diejenigen, die nach Sinnengenuss streben, indem sie die Prinzipien der drei Veden befolgen, nur wiederholen. Geburten und Tod. In diesem Vers, Krishna sagt, wenn man einfach nur den Wegen folgt, um fromme Tätigkeiten auszuführen, dann bleibt man in diesem Kreislauf von Samsara, von wiederholten Geburten und Toten. Man geht mal hoch, mal runter, wie als ob man auf einem Riesenrad sitzt. Man kommt von diesem Kreislauf nicht zurück auf diese Weise. Deshalb in fast alle Religionen werden Menschen empfohlen, haftet nicht zu sehr an diese Welt, die ist zu vergänglich. Alle Freuden, die wir hier haben, sind vergänglich. Denk einfach mal an ein höheres Ziel, an dein nächstes Leben. Das empfiehlt Buddha, das empfiehlt Islam, Christentum. Alle Religionen empfehlen uns irgendwie in einer Art und Weise, dass diese jetzige Dasein ist nur ein vergängliches Dasein. In Puranas gibt es interessante Geschichten, die das beschreiben. Markandeya Rishi war ein sehr großer Weise. Der hat einmal ein Segnung bekommen, für 7 Kalpas zu leben. Ein Kalpa ist ein ganzer Tag Brahmas. Ne? Bhagavad Gita wird beschrieben, dass ein Tag Brahmas ist ein Zyklus von 1000 Yugas. Also 1000 Zyklus von Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga und Kali Yuga. Das ist eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Irgendwie, allein die Kali Yuga ist schon 432.000 Jahre. So, wenn du alle anderen drei Yugas dazu berechnest, da kommst du auf eine riesengroße Anzahl von Jahren. Und davon 1000 Mal. Und Markandeya Rishi hatte die Segnung bekommen, für 7 Kalpas zu leben. Das ist eine riesenlange Zeit. Und er hatte viele Schüler gehabt. Er war so eine Art Guru. Viele haben ihn respektiert. Und die Schüler haben ihm empfohlen oder wollten ihm einen Dienst darbringen, indem sie ihm eine Bhajan Kutir bauen, eine Hütte, wo er seine Meditation drin machen kann. Und er hat gesagt, nö, ist nicht notwendig, das Leben ist zu kurz, um ein Haus zu bauen. Okay. So, warum denkt eine große Weise, die einen so eine lange Lebensdauer hat, so dass er jetzt für dieses Leben sich nicht so sehr bemühen soll. Warum? Weil er den Wert von spiritueller Praxis kennt. Er weiß, dass durch diese spirituelle Praxis, die er hat, er kann viel mehr erreichen als einfach so ein klein bisschen materielle Sinnbefriedigung oder das Nachlassen von Leid. Ja, weil das ist, was es ist in dieser Welt. Sinnbefriedigung bedeutet einfach das Nachlassen von Leid. In Srimad Bhagavatam wird die spirituelle Energie Krishnas die materielle Energie Krishnas als Tapakali genannt. Tapakali bedeutet Leid verursachend. Also man beschreibt die materielle Welt in verschiedener Art und Weise, wie zum Beispiel die drei Gunas oder Maya oder Illusion oder illusorisch. Einmal steht es auch im 8. Kanto, Tapakali. Tapakali heißt Leid verursachend. Also egal, was du machst, in dieser materiellen Welt wirst du irgendwie oder anders leiden. Und obwohl wir niemals uns bemühen zu leiden, wir werden trotzdem leiden. Obwohl wir uns so sehr bemühen, immer glücklich zu sein, gibt es trotzdem mehr Situationen, wo wir leiden, als wenn wir genießen. Ist so. Warum? Weil das ist die Definition von materieller Welt. Und wenn wir dann auch irgendwie versuchen, da wegzurennen und sagen, ja, ich lasse mich nicht von diesen Gesetzen hier irgendwie binden. Was haben die Hippies in 60er, 70er Jahre gemacht? Die haben versucht, einfach mal frei zu sein von irgendwelchen Gesetzen. Was haben die Punks in der 80er Jahre gemacht? Die wollten nichts damit zu tun haben. Na, wo sind sie dann? Sind sie wirklich befreit gewesen? Die haben einfach mal sich an keine Regeln gehalten, Regeln der irgendwelche heilige Schriften, noch die Regeln der Gesellschaft. Waren sie wirklich frei? Ich glaube nicht. Die meisten von denen mussten dann irgendwann mal ganz normal zur Arbeit gehen und sich wieder normal anziehen. Und der Rest findet man irgendwo in Kreuzberg unter der Brücke, weil sie sich einfach nie angepasst haben. Und ja, muss man halt so leben. Wie Krishna in Bhagavad Gita sagt, Yashastram vidim utsrija vartate kama karita na sa sitim avapnoti na shukam na paramgati. Wer sich nicht an den Regeln von den Shastras hält, ja, er kann es machen. Aber er wird nicht glücklich. Er wird auch kein höheres Ziel erreichen. Er wird nicht zufrieden sein. Aber ein höheres Ziel zu erreichen, ist gerade das, was einen Menschen ausmacht. Tiere brauchen kein höheres Ziel erreichen. Für den reicht einfach Essen, Schlafen, Sexualität, Verteidigung. Das ist okay. Die vier Notwendigkeiten, die man in der materiellen Welt hat, das reicht für die Tiere. Aber gerade für Menschen ist ein zivilisiertes Leben vorteilhaft. Wenn ein Mensch behauptet, oh, ist mir egal, es gibt keinen Gott, ich sehe keinen Gott. Ja, Srila Prabhupada hat ihn einmal in einem Interview gesagt, ja, wenn jemand behauptet, Gott ist tot, gut, Gott mag tot sein, aber die Regierung von Gott ist ja nicht tot. Die Gesetze von Gott sind ja nicht tot. Genauso, wenn der König mal stirbt, wird ja die Regierung nicht außer Kraft gesetzt. Der König ist tot, aber wenn ich im Gefängnis bin, dann bleibe ich halt im Gefängnis. Ich bin ja nicht sofort frei, nur weil der König tot ist. Da gibt es immer noch die Gesetze. Ne? Und wer sich mit diesem Körper identifiziert, mit diesem Körper, der bereits sowieso nur Materie ist, der ohne die Seele auch schon jetzt tot ist, dann ist er tot, nicht Gott. So, diese materielle Welt wird in den Shastras als Prakriti bezeichnet. Prakriti bedeutet eine große Errungenschaft, eine große Vollbringung. Ne? Great Accomplishment, Prakriti. Kriti heißt etwas, es ist was passiert, ne? Eine Leistung. So, materielle Welt ist eigentlich ein großartiger Platz. Aber großartig vor was? Großartig, dass wir uns von diesem Kreislauf von Geburt und Tod befreien. Ja. Und deshalb, Krishna, gütigerweise, hatte uns diese wunderbare Lehre vom Bhagavad Gita, diese wunderbare Gemeinschaft von Gott geweihten, diese wunderbare Hare Krishna Mahamantra gegeben, dass wir uns daran üben, dass wir das praktizieren und ein höheres Ziel erreichen. An einer anderen Stelle, Prabhupada schreibt, dass so wie die Sinnesobjekte Form, Geschmack, Klang und so weiter nicht sehen können, so kann die bedingte Seele, die führende Seele, nicht wahrnehmen. Die Sinne, also zum Beispiel ein Geschmack oder eine Form, kann nicht die Objekte sehen, kann das nicht wahrnehmen. Genauso kann die Seele, die Oberseele, nicht wahrnehmen, die im Herzen ist. Aber die ist da. Die Oberseele ist immer da. Und wenn man seine Wünsche erfüllen möchte, das ist nur durch die Hilfe von Oberseele, dass diese Wünsche erfüllt werden können. In Vishnu Purana ist eine interessante Geschichte diesbezüglich, Wünscherfüllung. Es gab mal eine Brahmana, er hieß Ugra Tapas. Ja, wer weiß, was Ugra bedeutet? Fürchterlich. Und Tapas?
Entsagen.
Ugra Tapas. Aber er war völlig andersherum. Er war überhaupt nicht entsagt. Er war ein totaler Sinnbefriediger. Ein richtiger Sünder. Er hat aber eine Frau gehabt, sie hieß Narayani. Und sie war sehr ergeben zu ihm. Und obwohl er eigentlich ein sehr gefallener Mann war, die Frau hat ihm immer sehr keusch gedient. Und auch im hohen Alter war er sehr, sehr angehaftet an Sinnbefriedigung. Und obwohl er total krank war und gar nicht mehr laufen könnte, pflegte er immer wieder eine Prostituierte zu besuchen. Er hat auch kein Geld dafür gehabt. Dafür hat seine Frau die Prostituierte bedient und ihre Wäsche gewaschen. Dafür, dass ihr Mann zur Prostituierte gehen kann. Es war eine richtig ekelhafte Situation. Es wurde einfach so schlimm, dass er gar nicht mehr laufen könnte und die Frau musste ihn in einem Korb zu der Prostituierte tragen. So stark können uns materielle Wünsche nach Sinnenbefriedigung runterziehen. Und er war ein Brahmana, also in der Familie von edle Menschen geboren und umgeben von edle Menschen. Auch seine Frau war eine großartige Frau. Sie war sehr entschlossen. Wir werden gleich was hören. So, eines Tages sah ihm ein anderer Brahmana, wie sagt man, wretched, diese Ugra Tapas geworden ist.
Gefallen,
wie gefallen diese Ugra Tapas ist. Und seine Frau hat ihm in einen Korb getragen zu dem Prostituierte. Dann hat er einfach gesagt, du bist so schamlos. Ich verfluche dich, dass du den nächsten Sonnenaufgang nicht mehr siehst. Also mit anderen Worten, ich verfluche dich, dass du stirbst. Und Brahmanas Flüche waren ziemlich powerful. Als seine Frau das gehört hat, hat sich als Dienerin von ihrem Mann gedacht, dann muss eben die Sonne nächsten Morgen nicht hochkommen. Und sie hat sich entschlossen, den nächsten Sonnengang zu stoppen. So war die Gelübde von dieser Frau. Wenn man den 5. Kanto von Srimad Bhagavatam liest, der Sonnengott reist in die nordliche Hemisphäre vor 6 Monaten auf seinen Wagen. Er hat einen Wagen und er hat auch einen Wagenlenker. Der Wagenlenker von Sonnengott ist wer? Wer kennt ihn? Aruna heißt er. Aruna. Und Aruna ist der Bruder von Garuda. Garuda ist der Träger von Vishnu und Aruna ist der Träger vom Sonnengott. So, Sonnengott reist immer jeden Tag in seinen Kreis. Er dreht immer seinen Kreis rum. Und gleichzeitig reisen 60.000 kleine Waisen auf seinem Wagen und verherrlichen Sonnengott. Die chanten die Samaveda-Gebete und verherrlichen Sonnengott und Vishnu. Zu seiner Freude. Das ist die Situation. Und Aruna lenkt den Wagen. So, jetzt, Sonnengott kann nicht gestoppt werden. Aber Narayani hat sich vorgenommen, Sonnengott zu stoppen, dass er nächsten Morgen nicht kommen kann. So entschlossen war sie, dass der Wagen von Sonnengott tatsächlich stecken geblieben ist. Er könnte nicht sich bewegen. Und er war natürlich sehr alarmiert. Sonnengott ist sehr mächtig, so ähnlich wie Brahma. Die haben Kontrolle über viele Aspekte dieses Universums. So wie gesagt, in diesem Universum ist alles sehr praktisch organisiert. Und so ist es auch mit dem Sonnengott. Sonnengott muss reisen können, sonst gibt es keinen nächsten Sonnenaufgang. So, dann hat er sich erkundigt und hat festgestellt, ja, tatsächlich ist es so, Narayani hat diese feste Entschlossenheit, und weil sie so eine keusche Frau ist und ihr ganzes Leben ihr Mann so treu gedient hat, deswegen kann er nicht weiter. Er muss da stehen bleiben. So ist der Kraft von einer großen Gelübde. Dann Aruna saß da und hat Sonnengott angeschaut. Ja, was machen wir denn jetzt? Und gleichzeitig einige Teile vom Universum wurde total dunkel. Und alle haben sich total langgeweilt. Ja, was machen wir jetzt? Es ist eigentlich Tag, aber es gibt keine Sonne. Wir sind alle langgeweilt. So, dann hat Indra gesagt, okay, bei mir ist kein Sonnenuntergang, ich habe Sonne, weil die Sonne ist ganz in der Nähe, also machen wir jetzt hier eine große Party. Und wir laden himmlische Mädchen an hier zum Tanzen, vor allem Menaka soll heute hier tanzen. Menaka ist eine der schönsten Frauen in diesem Universum und sie kann sehr, sehr schön tanzen. Haben alle eingeladen, alle Halbgötter könnten kommen. Und die sollen kommen und die Tanz von Menaka schauen. Und Aruna hat gesagt, ja, ich bin immer 365 Tage im Jahr, muss ich hier den Wagen lenken, ich habe nie Urlaub. Jetzt ist ein paar Stunden Pause, kann ich auch mal hingehen zu diesem Tanz von Menaka, die will ich auch gerne sehen. So, dann hat Sonnengott gesagt, ja, kannst zwar gehen, aber musst aber richtig rechtzeitig zurück sein, ne? Weil wir müssen dann in 6 Stunden weiter. Ja, ja, kein Problem. Ich gehe nur mal einen Tanz schauen, Menaka tanzt, dann komme ich wieder zurück. Und als er da hingehen wollte, dann hat er gemerkt, wow, am Tor von Himmel, da gibt es so richtige Kontrolle, da stehen so richtige Bouncer da und schauen, wer kommt rein, wer geht raus. Dann hat Aruna sich gedacht, weil Aruna ist die ganze Zeit in der Nähe von Sonne. Und Aruna hat auch yogische Vollkommenheiten. Er kann seine Form immer ändern. Aber von Natur aus, weil er halt immer in der Nähe von Sonne ist, sieht er sehr gut aus, Aruna. Ist total schön. So, dann hat er gedacht, naja, ich bin ja sowieso schön, aber ich kann mich ja zur Form von einer Frau wandeln. Und dann gehe ich ja zum Tor und sage den Wächter, dass ich die Kosmetikdame, die Friseusin von Männern. Okay? Und dann hat sich zu einer Frau gewandelt und kam da rein und sie sah total schön aus und die Wächter haben gefragt, wer bist du? Er hat gesagt, ich bin Aruni, ich bin die Kosmetikdame von Menaka. Okay? Schöne Frau kommt, dann werden die Leute nicht zu viele Fragen stellen. Ja, kannst du reinkommen? Kam sie rein und Menaka hat da getanzt und Aruna hat da geschaut und es sah alles richtig gut aus. Und plötzlich Indra so sitzt auf seinem Thron und sieht, wow, ist ja alles schön. Da sitzt irgendwie eine sehr, sehr, sehr schöne Frau. Wer ist das? Wir kennen ja die Geschichten. Indra ist immer sehr lustvoll und freut sich über himmlische Freuden und himmlische Frauen. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, okay, jetzt ist die Party vorbei, jetzt können alle wieder gehen. Alle wollten gehen und Aruni wollte auch gehen. Und dann plötzlich Indra hat gesagt, nein, nein, du bleibst hier, komm zu mir. Und Aruni hat gesagt, ja, die Menaka geht gerade und ich muss eigentlich auch gehen. Nein, 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 du bleibst bei mir. Ich mag dich. Aruni hat gesagt, ja, das ist irgendwie nicht so ganz in Ordnung, weil du verstehst die Situation nicht. Ich bin keine wirkliche... Der wollte sich erklären, aber er ist nicht dazu gekommen, weil Indra hat ihn dann überrumpelt. Und so wie es halt in den himmlischen Planeten üblich ist, wenn eine Frau schwanger wird, sie wird sofort schwanger und kriegt sie auch gleich ein Baby. Also sie muss nicht 9 Monate mit dem Bauch rumlaufen. Das passiert immer ziemlich schnell. Aruni hat auch ganz schnell ein Baby gekriegt. Aber natürlich, diese Information, ist halt schon ziemlich schwierig, weil Aruni ist verbunden mit Sonnengott. Und Sonnengott ist eine der mächtigen Halbgötter in diesem Universum. Das darf halt nicht schief gehen. Also genauso wie bei einem Präsidenten, da kann einfach keine, solche Dinge sind Skandale halt, wenn irgendwie ein Präsident verwickelt ist in irgendwas oder die Nächststehenden zu einem Präsident dürfen, müssen auch sich immer gut benehmen. Ja, die Geschichte kam dann halt zum Sonnengott, er hat es halt gehört und Arunia hat sich sehr beeilt, es kam dann letzte Minute und war aber sehr beschämt und Sonnengott hat gefragt, was ist denn passiert? Und hat gesagt, ja, es ist halt leider so passiert. Und Sonnengott hat ihm gesagt, ich habe dir gesagt, geh nicht zum Himmel. In den Himmel zu gehen, ist nicht unbedingt immer gut. So in Vishnu Purana heißt es, wer diese Geschichte hört, wird seinen Wunsch, in den Himmel zu gehen, aufgeben. Ja, dieses Universum ist immer voll mit mehr oder weniger die gleichen Probleme. Ahara, Nidra, Bhaya, Maituna. Diese 4. Essen, Schlafen, Sexualität und Verteidigung sind die materiellen Bedürfnisse in dieser materiellen Welt. Aber wenn man sein ganzes Leben darauf fixiert, nur diese Dinge zu tun, dann wird man kein höheres Ziel erreichen. Dann wird man nicht von dem Kreislauf von Geburt und Tod befreit. Deshalb empfiehlt uns Krishna in Bhagavad Gita. Genau um diese 4 Punkte. Ahara, Nidra, Bhaya und Maituna. Essen, Schlafen, Sexualität und Verteidigung. Um diese 4 zu widerlegen, empfiehlt uns Krishna in Bhagavad Gita 9,27. Bhoktaram yagya tapasam. Sarvaloka Maheshwaram, Suhridam Sarvabhutanam, Gyatvamam Shantim Richati. Das ist 9,27. Krishna sagt, alles was du tust, Nidra, schlafen, ist genau das Gegenteil von was tun. Alles was du isst, Ahara, alles was du opferst oder fortgibst, Bhaya. So wie alle Entsagungen, die du dir auferlegst. Solltest du, O Sohn Kuntis, mir als Opfer darbringen. Wenn wir unser Leben dazu einrichten, alles was wir tun, irgendwie mit Krishna zu verbinden, unsere Nahrung zu Krishna opfern, unsere Entsagungen, die wir machen, einfach zur Freude von Krishna machen. Wenn ihr das Leben von einem Devoti schaut, die Devotis, die fühlen keine solche Entsagungen, wie die Yogis in Himalayas machen. Ja. Es ist gut, Entsagen auszuüben. Aber die Vaishnavas, die fühlen andere Art von Entsagen. Einmal, als Srila Prabhupada mit seinen Schülern einen Morgenspaziergang gemacht hatte, saß ein Yogi oder so jemand, der Yoga praktiziert hat, unter einem Baum in einem Park in Amerika. Und die Schüler von Prabhupada haben einfach Prabhupada angeschaut und gesagt, ja, guck mal, die haben ihm ausgelacht sozusagen. Und Prabhupada hat gesagt, nein, du sollst ihn nicht auslachen. Das ist eine ernsthafte Bemühung, von dieser materiellen Welt befreit zu werden. Der hat es zumindest theoretisch verstanden. Aber der hat nicht den richtigen Weg gewählt. Es ist gut, Entsagen auszuüben. Es ist gut, entsagt zu sein. Aber Entsagen ohne das Ziel zu haben, Krishna zufriedenzustellen, wird uns nicht sehr viel weiterbringen. Auch Maharaj Rishabdev empfiehlt in Srimad Bhagavatam, dass wir versuchen sollten, Entsagen auszuüben, aber zur Freude von Krishna. Wenn man das tut, dann kann man nämlich diesen Kreislauf von Geburt und Tod entkommen, rauskommen. In genau nächster Vers in Bhagavad Gita 9, 28 sagt Krishna, auf diese Weise wirst du von den Fesseln der Arbeit und ihren glücksverheißenden und unglücksverheißenden Ergebnissen befreit werden. Denn beides binden uns. Wenn wir irgendwas Frommes tun, da gibt es ein Ergebnis, die uns in diese materielle Welt bindet. Weil wenn wir was Gutes tun, dann muss man wieder geboren werden, um die Ergebnisse zu genießen. Oder wenn wir sündhafte Tätigkeiten ausführen oder unfromme Dinge tun, dann kriegen wir auch ein Ergebnis. Alles, was wir tun, gibt es ein Ergebnis. Aber Krishna möchte uns helfen, befreit zu werden von allen diesen Arten von Ergebnissen. Daher sagt er, indem du deinen Geist gemäß dem Prinzip der Entsagung auf mich richtest, wirst du befreit werden und zu mir kommen. Das ist das Ziel. Wir möchten gerne die Lotusfüße von Krishna erreichen. Und allein nur Entsagung auszuüben, bringt nichts. Deshalb, eine der Kapitel von Bhagavad Gita heißt Sannyas Yoga. Yoga bedeutet Verbindung. So, Entsagung in Verbindung zu Krishna. Nicht Entsagung getrennt von Krishna. So, Arjuna versuchte am Anfang von Bhagavad Gita künstlich zu entsagen. Künstlich nicht kämpfen. Aber Krishna hat ihm gesagt, das wird dir nichts bringen. Du solltest dieses transzendentales Wissen lernen und deine Tätigkeiten mir weihen. Der hat gesagt, jetzt fällt mir gerade der Vers nicht ein, aber der hat gesagt, du sollst an mich denken und kämpfen. Was du tust, einfach an mich denken. Das ist wirklich wichtig. Wollen wir Krishna irgendwie in unser Leben addieren oder wirklich Krishna unser Ziel des Lebens machen? Ist Krishna wirklich so wichtig? Ja. Wenn wir das verstanden haben, wie wichtig spirituelles Leben ist, dann werden wir nicht nur Krishna irgendwie in unser Leben addieren, sondern wir werden Krishna als Ziel unseres Lebens machen. Und davor ist den hingebungsvollen Dienst zur Zufriedenstellung Krishnas. Wir haben 9 Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes und davon die wichtigsten und die einfachsten sind das gemeinsame Chanten der Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, in der Gemeinschaft von Gott geweiht. Kali Kalera Dharma, Krishna Nam Sankirtan. In dieser Zeitalter des Kali, das ist die mächtigste, das ist die einfachste Art und Weise, Krishna und sein Segen und Vollkommenheit im Leben zu erreichen. So, vielen herzlichen Dank. Habt ihr hierzu vielleicht irgendwelche Fragen oder Kommentare? Bitte.
Du hast so ein bisschen erzählt über die materielle Welt und dass wir da raus sollen und dann als Ziel gegeben zu Krishna, aber was kannst du ein bisschen was über Krishna erzählen, was ist so besonders an ihm, dass wir ihm, dass wir zu ihm kommen möchten? Warum sollten wir ihn als Ziel haben?
Ja, danke. Die Frage ist, warum sollten wir Krishna als Ziel haben? Ja, in den Veden werden viele Ziele beschrieben. Wenn man die vedische Schriften studiert, es gibt viele Ziele. Man kann sehr vieles machen. Man, wenn man auch selbst die vedische Schrift nicht studiert, sondern Bibel oder andere Religionen studiert, da wird einem empfohlen, ja, in den Himmel zu gehen oder Allah erreichen. Ja, warum sollten wir Krishna erreichen? Ich werfe diese Frage einfach in den Raum. Warum sollen wir Krishna erreichen? Warum? Was ist das Beste? Wer kann die Frage beantworten? Warum wollen wir Krishna erreichen? Gute Frage. Kaum jemand weiß die Antwort. Ja. Die Antwort, die ich dir geben kann, ist auf der Grundlage von meinem Studium von Srila Prabhupadas Bücher. Ich habe einen Sohn und mein Sohn ist nicht sehr Krishna-bewusst. Aber er hat mir gesagt, von allen Religionen, die ich gelesen habe und gelernt habe, finde ich Krishna-Bewusstsein am besten. Ich habe gefragt, warum? Er hat gesagt, ja, weil die Philosophie macht sehr viel Sinn. Also ich werde jetzt nicht unbedingt alles praktizieren, aber es macht sehr viel Sinn. So, wie es in Srimad Bhagavatam heißt, von alle religiöse Praxen, wenn sie nicht dazu führen, dass man Liebe zu Krishna erlangt, dann ist es eine nutzlose Zeitvergeudung. Und ich praktiziere hier schon seit ein paar Jahren Krishna-Bewusstsein und ich habe einfach erfahren, wenn ich unter der Anleitung von dem spirituellen Meister Krishna diene, da bin ich eigentlich am meisten selber glücklich. Und das alles, was ich gelesen habe, habe ich teilweise verwirklicht und teilweise macht mir Sinn. Und deshalb von einer persönlichen Überzeugung praktiziere ich Krishna-Bewusstsein. Das ist die Antwort, die ich dir jetzt geben kann. Aber wenn du willst, kannst du selber einen Kommentar dazu geben.
Ja, zum Beispiel, dass wir eine Beziehung, eine ewige Beziehung zu Krishna haben und die wieder entwickeln können. Nicht, genau, weil wir jetzt leiden in der materiellen Welt und das befreit werden von dem Leid, sondern dass wir ein bisschen selbstisches Motiv, sondern dass wir eine liebevolle Beziehung zu Krishna haben und die wieder aufnehmen wollen.
Ja, wir haben eine ewige Beziehung zu Krishna und auch wenn wir das jetzt vergessen haben, aufgrund von materiellen Umständen und materieller Verunreinigung, die uns gedeckt hat, diese Beziehung kann wieder hergestellt werden oder kultiviert werden. Und daher, ja, danke, daher ist die Praxis von Krishna muss sein, ein essentieller, hilfreicher Weg, unsere wesensgemäße Stellung wieder zu bekommen. Srila Prabhupada benutzt immer das Beispiel von einem Fisch. Fisch muss im Wasser sein. Und wenn es außerhalb vom Wasser ist, wird mit keine große Mengen an Reichtum oder Schönheit oder Essen zufrieden sein. Fisch muss ins Wasser. Und dann ist Fisch glücklich.
Ja. Du hast ganz am Anfang darüber gesprochen, ne, was für einen Wert hat, fromme Tätigkeiten auszuführen. Und ich habe so ein bisschen verstanden als, bei mir ist es fast so angekommen, als wäre das jetzt nicht so sinnvoll, sich irgendwie moralisch einwandfrei zu benehmen. Das ist aber, glaube ich, nicht die Aussage der Bhagavad Gita. Ne? Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
Die Veden und auch andere religiöse Schriften empfehlen, dass man fromme Tätigkeiten tut. Ne? Aber diese fromme Tätigkeiten, wenn sie nicht mit in Verbindung mit Krishna sind, dann sind halt irgendwelche fromme Tätigkeiten, die uns wiederum an diese materielle Welt binden. Wie gesagt, du musst wieder geboren werden, um das Ergebnis von deinen frommen Tätigkeiten zu genießen. Du wirst nicht durch Ausführen von frommen Tätigkeiten befreit. Du wirst gebunden. Deswegen für einen spirituellen Mensch ist es nicht unbedingt gut. Ja? Das bedeutet, du möchtest eine fromme Tätigkeit ausführen und zum Beispiel die hungernden Kindern in Indien Nahrung zu geben. Wenn du normales Essen verteilst, da wirst du halt vielleicht fromme Tätigkeit ausgeführt haben. Aber wenn du Prasadam verteilst, dann hast du eine spirituelle Tätigkeit ausgeführt. Wir lehnen fromme Tätigkeiten in dem Sinne nicht ab, aber wir versuchen alles in Verbindung zu Krishna zu bringen. So wie Krishna empfiehlt. Ne? Alles, was du tust, alles, was du opferst oder fortgibst, sollte in Verbindung mit mir sein. Ansonsten sind fromme Tätigkeiten eine Ursache von Bindung in dieser materiellen Welt.
Ich habe da jetzt vor allem ans 15. Kapitel gedacht und da habe ich vor allem verstanden, dass uns eben ja, moralische Tätigkeiten uns eben tatsächlich befreien von der Welt, weil wir nämlich weil wir dadurch, indem wir etwas für andere tun und uns nicht selbst nur zum und unseren ja, unsere eigenen Motive zur Motivation machen, dass wir dadurch eben auch bemerken, ne, wie die anderen auch dieselben Bedürfnisse haben wie wir und wie wir tatsächlich gleichwertig sind und dass wir auch alles so ein bisschen mehr in Relation setzen können und eben bemerken, dass irgendwie die tollen blinkenden Dinge vielleicht doch gar nicht so schön sind und dass wir ja eben mit dieser praktischen Erkenntnis ne, dann tatsächlich ernsthaft und nicht künstlich Spiritualität praktizieren können, weil wir eben nichts unterdrücken und aber noch im Geist daran denken, ja, wie schön wäre es jetzt, sondern weil wir dann wirklich ja, auf diesem Weg realisieren können, wie letztlich alles dann vielleicht erstmal attraktiv erscheint, aber dann vielleicht doch nicht so von Dauer ist.
Selbstlosigkeit und frommes Handeln, es bringt einem zu einem Punkt, wo man einen guten Charakter hat. Und einen guten Charakter zu haben, ist hilfreich im spirituellen Leben, aber es befreit dich nicht. Also du musst nicht unbedingt einen Top-Charakter haben, damit du Krishna-Bewusstsein praktizieren kannst. Du wirst aber nicht durch Praxis von frommen Tätigkeiten und altruistischen Tätigkeiten befreit in dieser Welt, von dieser Welt. Du wirst eher gebunden an diese Welt. Du bekommst eine Top-Geburt als Sohn von König Charles in England. Aber that's it. Also du kriegst eine gute Geburt in reiche Familien oder vielleicht sogar in brahminische Familien. Steht im Bhagavad Gita, durch Praxis von Yoga erreicht man, also wenn ein Yogi nicht erfolgreich ist, ne, auch in spirituelle Tätigkeiten, wenn er nicht erfolgreich ist, dann kommt er halt in eine Situation, wo er wirklich in Familie Srimatam, wie heißt das nochmal? Also in Familien von Brahmanas oder reichen Aristokraten wird man geboren, damit man halt eine bessere Grundlage hat. Aber das ist noch keine Befreiung. Und auch die Praxis von philanthropischen Tätigkeiten oder so. Es ist gut, dass man moralisch handelt, aber es befreit einem nicht. Befreiung kommt nur, indem man eine wesensgemäße Stellung wiederfindet. Ich möchte noch einen Satz sagen, dann du und du. Guck mal, selbst wenn ich jetzt hier befreit bin, ne, aber noch nicht weiß, was ich zu tun habe, dann fange ich an, wieder Fehler zu begehen. Auch eine befreite Seele kann wieder herunterfallen. Wie es hier in, er ist zum Himmel gekommen, dann muss er aber zurückkommen. So, Aber wenn man in eine wesensgemäße Stellung wieder Platz hat und hingebungsvollen Dienst ausführt, dann ist man wieder tatsächlich befreit und handelt auf diese befreite Ebene. Okay? Ja, bitte.
Mir fällt dazu nur ein, dass vielleicht noch ein Unterschied ist, vielleicht was auch, worauf Willi hinaus will, ist vielleicht eher dieses, dass man nicht nur spirituellen Pfad in Beziehung zu Krishna gibt, sondern auch, wie gesagt, das sage ich auch immer so, nicht nur horizontales, nicht nur vertikale Spiritualität zu Krishna, sondern auch horizontale Spiritualität praktizieren, im Sinne von, dass man sozusagen nicht nur um sich und sein bemüht ist, sondern auch andere unterstützt oder Freundschaften hat. Also vielleicht ist das so ein bisschen, was Willi meint. Da gibt es auch so einen Vers in dem Bhagavatam, nur wenn man zu meinen Geschöpfen freundlich ist, kann man wirklich mich erfreuen und zu mir kommen. Also vielleicht ist es einfach so eine Unterscheidung, wie du das gerade einzudämmen, also weil zu dem, also nur als, nicht als aber zu dem, was du gesagt hast, sondern als und.
Ja. Ja. Ich meine, es ist so, es gibt drei Arten von Vollkommenheit, sagt man. Entweder ist man ein Nitya-Siddha, ewig befreite Seele, oder man praktiziert Spiritualität so ernsthaft, dass man durch Sadhana oder durch Praxis Sadhana-Siddha erreicht. Oder ist man wie die meisten Leute in diesem Zeitalter von Kali abhängig von Kripa-Siddha? Kripa-Siddha heißt, wir können unsere Vollkommenheit durch Barmherzigkeit und Segnungen erreichen. Das ist der einfachste Weg. Und der Weg, den Srila Prabhupada uns empfohlen hat. Kripa-Siddha, count your blessings. Schau, wo du eine Segnung kriegst, wie du irgendwie vorankommst im Leben. Ne? Und diese Kripa-Siddha kann man in diesem Zeitalter am besten erreichen, wenn man die Anweisung von Chaitanya Mahaprabhu folgt. Die Hare Krishna Mahamantra verbreitet, Menschen mit Krishna verbindet, denn dadurch bekommt man die Segnung von Chaitanya Mahaprabhu. Und die Segnung von Srila Prabhupada. Und durch diese Segnung kommt man mehr und mehr zur Vollkommenheit. So, wenn das Ziel deines Lebens Krishna ist, dann ist es dein Ziel. Und wenn du gerne ein anderes Ziel hast, wenn du zu Shiva Loka kommen möchtest, dann ist es eben das. Aber du kannst am besten dein spirituelles Ziel erreichen, indem du Segnungen bekommst. Ja. Bitte.
In Anschluss an die Kripa-Siddha, die du gerade erwähnt hast, eine interessante Erklärung gehört, warum in den Schriften so oft empfohlen wird, überhaupt fromme Tätigkeiten zu machen oder an die Ganga zu gehen, an einen heiligen Ort zu gehen, den Tempel zu besuchen, kann man sich ja fragen, ja, wenn das eigentlich diese Frömmigkeit uns eher an die Welt bindet, warum wird das in spirituellen Schriften überhaupt empfohlen? Und die Chance ist sehr, sehr groß, dass man an diesen Orten einen Vaishnava oder einen geweihten Gottes findet, der einen Barmherzigkeit gibt, aber der einem auch Unterweisung gibt, also spirituelles Wissen gibt.
Genau.
Und deswegen wird empfohlen, diese Dinge zu tun, weil die Chance besteht, dass man dort jemanden trifft, der einem wirkliche Spiritualität mit auf den Weg gibt.
Richtig, super. Sehr gut, danke. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel Pilgern als mit einer Gruppe von Vaishnavas, auch wenn du selber noch kein Vaishnava bist oder noch nicht festgelegt oder noch nicht entschlossen hast, Krishna zu dienen, wenn du mit einer Gruppe von Vaishnavas pilgerst, das ist schon bereits die Praxis von hingebungsvollen Dienst. Da hast du gerade angefangen, dein spirituelles Leben in Krishna-Bewusstsein sozusagen zu kultivieren. Auch wenn du noch nicht entschlossen bist, auch wenn du noch nicht das als Ziel hast, auch wenn du immer noch auf der Suche bist, das ist schon ein paar Schritte in diese Richtung, die dir auch nie wieder verloren gehen. Auch wenn du einfach denkst, ach, ich gehe einfach mal, um mich ein bisschen den Last von Sünden zu befreien oder irgendwie was Frommes zu tun oder ich gehe einfach mal irgendwie Leute helfen. Wenn du das irgendwie mit einer Gruppe von Vaishnavas machst oder irgendwelche Vaishnavas freundlich begegnest, dann ist es schon ein paar Schritte in diese Richtung. Ja. Wohingegen, wenn man sündhafte Tätigkeiten macht, dann ist es fast immer falsch. Auf der anderen Seite kannst du immer was falsch machen, weil da gibt es dann auch sozusagen andere Art von Ergebnisse, die die nicht so schön sind. Ja, bitte.
Ich muss jetzt eigentlich das Gleiche sagen, was ich, also moralisch handeln mag eins binden, aber unmoralisch handeln bindet einen noch viel mehr.
Ja.
Deswegen ist schon gut. Und oft unter Devotis soll man nicht denken, oh, wir stehen über allen Gesetzen und sowas, weil man hat immer wieder gesehen, wenn Devotis eine Weile so handeln, irgendwann ist das Krishna nicht mehr zu.
Die stellen definitiv nicht überall alle Gesetze. Nein. Auch wenn wir einige Jahre spirituelle Praxis hinter uns haben, wir stehen nicht über Gesetze.
Das ist zwar keine Voraussetzung für Bhakti, da gibt es keine Voraussetzung, aber es ist einfach hilfreicher. Mehr sattisch.
Die einzige Ursache von Bhakti ist?
Bhakti.
Bhakti hat keine andere Ursache. Nur eine Ursache. Die Gemeinschaft von Gott geweiht ist die Ursache von Bhakti. Ja, Entschuldigung, ja. You can also ask in English if you wish.
Because only I can ask. Okay, my question was, even if you are selfish or you are unselfish,
Please, louder.
If you are selfish or you are unselfish, either way helping, say for example, if you donate money to a person who has got, say, a heart problem, either you have a selfish attitude or an unselfish attitude, the benefit is going to go. So what is the difference between being selfish and not selfish and helping someone? And what is the kind of difference exactly? And the source of all religions, you said, like, you know, why you should follow Krishna. The scriptures, I think, very prominently say that Krishna is the source of all religions. Through him, all deities were created. He is the main source. Through him, everything was created. So there is no one above him. As such, so that is, you know, a very simple answer to kind of which came to my mind. The Bhagavad Gita says that there is no other religion, no other, you know, person who is or a deity or God who is above Krishna. Even everything was created through him. So that is one answer which I would like to say, like why you should worship Krishna. You
know? Yes, Krishna stupa Bhagavan. So yeah, Krishna is the source of all incarnations. Yeah, Krishna ist der Ursprung von allen Inkarnationen. Und deshalb Shastras empfehlen uns, Krishna zu verehren, höchsten Gott. Yeah. I'm sorry, I forgot. You had a question or you
yeah,
just?
I had a question. Being selfish and unselfish.
Yeah,
being. Either way, if you help someone, there is a good deed. There is a good heart. No
yes.
matter what.
Yes.
You know, so what is the difference being like, you know, if a selfish person helps someone, that is also a good deed. How can, like, you distinguish between being selfish and unselfish, you know, because mm-hmm. I think in either way you're going to be benefited, like, in any ways. It's a good karma, that is what I think. Because
yes.
if someone is dying, you donate the money, if you're a good person or a bad person, that person is going to be saved.
Yes. Der Unterschied zwischen in frommer Tätigkeit, egal wo ich stehe, wenn ich was Frommes tue, wenn ich was Gutes tue, also er sagt, ist doch was Gutes getan. Ja, das stimmt, ich habe was Gutes getan. Wenn ich das als spirituelle Praxis mache, dann bleibt ein spirituelles Ergebnis für mich. Ewig da. Egal, was wir in spirituelles Leben tun, da gibt es ein ewiges Konto. Die wird nicht aufgebraucht. Aber wenn wir das als materielle Tätigkeit machen, das Ergebnis wird immer zeitweilig sein. Es gibt Menschen, die helfen hungernde Leute. Aber diese hungernde Leute werden, nachdem sie gegessen haben, wieder hungrig. Und irgendwann mal sterben sie und diese ganzen Ergebnisse sind weg. Ich habe was Gutes getan und als Ergebnis gehe ich zum Himmel und dann falle ich trotzdem dann wieder zurück, runter. Aber wenn ich diese Tätigkeiten als spirituelle Tätigkeit mache, dann bleibt ein ewiges Ergebnis für mich da, die mir hilft, von dem Kreislauf von Geburt und Tod befreit zu werden. Für immer. Und das ist der Unterschied zwischen materieller Frömmigkeit oder spiritueller Tätigkeit. Okay. Dankeschön. Haben wir noch irgendwelche Kommentare oder Fragen? Herzlichen Dank. Eure Aufmerksamkeit. Srila Prabhupada ki jai.